Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier bin in Dranreuth, dass ich wieder viele bekannte Gesichter sehen darf und möchte auch Grüße übermitteln von den Tittmeningern und auch ganz besonders von meiner Frau. Ich denke, es hat sich ja schon rumgesprochen, dass wir in Tittmeningen inzwischen umgezogen sind vom Bäckerhaus in unsere eigenen Räumlichkeiten und möchte euch dazu einladen, uns mal zu besuchen. Aber wenn es geht, nicht alle auf einmal, sondern einzeln, weil wir sonst keinen Platz haben. Möglichkeit dazu besteht natürlich jeden Sonntag, aber auch ganz besonders am Tag der offenen Tür, den wir für den 30. Juli geplant haben. Da ist in Tittmening Stadtfest. Und ja, diese Gelegenheit wollen wir nutzen, auch um einzuladen zum Tag der offenen Tür. Also herzliche Einladung auch an euch. Ja, dann zur Predigt. Das Thema heute lautet ja Wahrheiten, die uns frei machen. Und auch in den Gebeten, die heute schon gesprochen worden sind, ist auch immer wieder mal dieses Wort Wahrheit gefallen. Und ich denke, es ist natürlich für uns ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte am Anfang den Text dazu lesen, auf den ich mich beziehe in der Predigt. Das ist im Johannesevangelium Kapitel 8, also Johannes 8 ab Vers 32. Dort lesen wir: Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Soweit der Text. In diesen Versen ist die Rede von Wahrheit und von Freimachen, also von Befreiung und davon, wie wir zu dieser Befreiung kommen können. So wie es diese berühmte Frage des Pilatus gibt, was ist Wahrheit, können wir auch hier fragen, was ist Freiheit? Welche Freiheit ist hier in diesen Versen, die wir jetzt gerade gehört haben, gemeint? Schauen wir uns an, welche Freiheit die gläubigen Juden, zu denen Jesus sprach, gemeint haben. Das lesen wir in den nächsten Versen im selben Kapitel. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Die Juden argumentierten hier sinngemäß, wie wahrscheinlich auch viele Zeitgenossen heute antworten würden: Was willst du eigentlich? Wir sind als Nachkommen Abrahams, als jüdisches Volk, immer freie Leute gewesen und sind es immer noch. Warum redest du zu uns von einem Freimachen? Sie meinten also hier ihre äußere Freiheit, die sie offensichtlich als gegeben angesehen haben. Wenn wir heute von Freiheit reden, dann ist auch meist die Rede von einer äußeren Freiheit. Einer Freiheit, die dem autonomen, selbstbestimmten Handeln des Menschen keine Beschränkungen auferlegt, solange er sich im Rahmen der Gesetze bewegt. Das Ideal der Freiheit wird zunehmend darin gesehen, tun und lassen zu können, was man will oder wozu man Lust hat, wenn man dabei nicht gerade die Rechte anderer Menschen verletzt. Aber Jesus spricht hier von etwas ganz anderem. Wenn er zur Antwort gibt: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ein Knecht ist ein Gefangener, der sein eigenes Tun eben nicht frei bestimmen kann. Er sagt also sinngemäß: Ihr mögt zwar äußerlich freie Leute sein, aber trotzdem seid ihr Gefangene, Knechte, Sklaven. Wenn ihr sündigt, begeht ihr nicht nur einzelne Sünden, sondern zeigt damit, dass ihr Gefangene der Sünde seid. Dass die Macht der Sünde über euch herrscht, dass ihr also nicht frei darüber entscheiden könnt, zu sündigen oder nicht zu sündigen. sondern von der euch beherrschenden Macht der Sünde getrieben seid. Ihr sündigt nicht, weil ihr schlechte Menschen seid, sondern weil ihr gar nicht anders könnt. Darum ging es Jesus nicht um die äußere Freiheit, sondern um die innere Freiheit. Es ging ihm um das Freiwerden von dieser beherrschenden Macht in den Menschen, wenn er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Aber die Wahrheit kann nur befreien, wenn sie gehört und dann auch anerkannt, sprich geglaubt wird. Dazu waren die Juden aber nicht bereit. Im Vers 17 lesen wir im selben Kapitel 8, also Vers 17, ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Und dazu sind auch heute viele Menschen nicht bereit, weil sie letzten Endes dem Wort Gottes keinen Raum geben. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, haben wir, die wir schon mehr oder weniger lange gläubig sind, dem Wort Gottes und damit dem Herrn Jesus selbst so viel Raum gegeben, dass wir nicht nur frei, sondern wirklich frei geworden sind, so wie es im Vers 36 heißt. Natürlich ist jeder, der sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und von neuem geboren wurde, von der Macht der Sünde befreit worden, ist ein Kind Gottes geworden und es gilt für ihn, was wir zum Beispiel im Kolosser 1, Vers 13 lesen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des lieben Sohnes. In diesem Sinne sind wir sicher alle frei geworden und wir können und müssen uns darauf stützen, wenn uns wieder einmal alle möglichen Zweifel oder Selbstanklagen plagen. An dieser Stelle ist es auch wichtig, die Frage zu stellen, wozu wir eigentlich befreit worden sind, welches Ziel Gott damit hat. Im 1. Thessalonicher 1, Vers 9 lesen wir dazu, also 1. Thessalonicher 1, Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also ein ganz klares Ziel, wir haben uns von den Götzen abgewandt und zu Gott bekehrt, um ihm als dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Gott hat uns also nicht dazu von der Macht der Sünde befreit, um uns ein Plätzchen im Himmel zu sichern, sondern um ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, um andere Menschen für Gott zu gewinnen, um in das Bild seines Sohnes Jesus verwandelt zu werden. William MacDonald hat dazu einmal gesagt, er hat so großen Gefallen, also Gott hat so großen Gefallen an dem Herrn Jesus, dass er den Himmel mit anderen füllen will, die so sind wie er. Wenn wir ihn sehen werden, werden wir automatisch ihm gleich sein. Es würde Gott jedoch zu größerer Herrlichkeit gereichen, wenn dieser Prozess sich bereits jetzt auf der Erde vollziehen würde. Es geht also um unser geistliches Wachstum, um unsere Veränderung hin zum Vorbild Jesus, zur Ehre und Freude Gottes. Wir wissen aber aus eigener Erfahrung, dass es auf diesem Weg immer wieder Hindernisse gibt, Umwege, Blockaden, Dinge in unseren Herzen, die uns bremsen, die uns die Freude und den inneren Frieden rauben, die uns den klaren Blick auf das Ziel verstellen, die uns in Resignation oder sogar in Depression oder Hoffnungslosigkeit treiben können oder auf der anderen Seite in Rebellion gegen Gott, in Unzufriedenheit und Anklage Gott gegenüber führen. Auch solche Dinge in unseren Herzen nehmen uns gefangen, blockieren und binden uns. Aber auch hier gilt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir sie erkennen, und wir können sie erkennen, wenn wir in seinem Wort bleiben, wie wir in den Versen 31 und 32 gelesen haben. Wenn uns die Wahrheit frei macht, dann gilt auch das Umgekehrte. Die Unwahrheit, der Irrtum, die Lüge machen uns unfrei, nehmen uns gefangen. Das sind die Dinge in unseren Herzen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die Lebenslügen, die wir verinnerlicht haben, die Tricksereien und Ausreden, mit denen wir unsere eigenen Sünden und Versäumnisse entschuldigen und die Schuld bei anderen suchen, die Illusionen und Täuschungen, denen wir folgen, unsere Fixiertheit auf uns selbst, die uns ständig mit uns selbst beschäftigen lässt, unser Selbstmitleid, das uns lähmt und so weiter. Wir können solche Lebenslügen und falschen Vorstellungen, von denen wir uns leiten oder beeinflussen lassen, wie können solche Lebenslügen und falschen Vorstellungen konkret aussehen? Ich möchte jetzt einfach mal Beispiele bringen. Eine solche Vorstellung oder Aussage ist, ich bin halt so, wie ich bin und kann mich nicht mehr ändern. Oder die Situation in meinem Leben wird sich sowieso nicht mehr ändern, da gibt es keine Perspektive mehr. Ich habe es immer wieder versucht und jetzt mag ich nicht mehr. Dann gibt es diese Wenn-Dann-Vorstellungen. Wenn ich gesünder wäre, könnte ich dieses und jenes tun. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich dem Herrn besser dienen. Wenn sich meine Frau oder mein Mann endlich ändern würde, könnte ich besser vorwärts kommen im geistlichen Leben. Wenn ich einen anderen Chef hätte, dann und so weiter. Wenn ich eine bessere Gemeinde, kompetentere Seelsorge hätte, würde es mir geistlich besser gehen. Oder wenn ich als Single einen Ehepartner hätte, könnte ich endlich glücklich werden. Oder wir alle kennen diese Sprüche, jeder ist seines Glückes Schmied und man lebt nur einmal. Und wissen, dass sie für einen Christen falsch sind. Aber klammern wir uns nicht doch noch an Vorstellungen, die in diese Richtung gehen und betrügen uns damit selbst? Wenn wir in Nöte geraten, größere Probleme bekommen oder Wünsche unerfüllt bleiben, kommen da nicht Vorstellungen in uns auf, dass uns Gott zu kurz kommen lässt, dass er uns etwas vorenthält, was uns eigentlich zusteht und ob er es wirklich in allen Dingen gut mit uns meint? Und diese Beispiele ließen sich sicher fortsetzen. Nur die Frage ist, wie sollen wir dagegen angehen? Die Wahrheit wird euch frei machen, aber die Kenntnis dieses Verses allein macht es auch noch nicht. Wie geht es konkret? Vielleicht ist dazu folgender Vergleich hilfreich. Stellen wir uns vor, wie ein Bildhauer aus einem unbehauenen Klotz Marmor eine wunderschöne Statue herstellt. Bevor er Hand anlegt, erschafft er mit seiner Vorstellungskraft und seiner Kreativität diese Statue in seinem Kopf. Er sieht die fertige Statue in ihrer ganzen Schönheit vor seinem inneren Auge. Dann legt er los mit Hammer und Meißel und schlägt ein Stück Marmor nach dem anderen weg. Mit jedem Schlag kommt er der fertigen Statue näher. Die Statue entsteht nicht dadurch, dass er mit viel Kunstfertigkeit etwas zusammenbaut, sondern nur, in Anführungszeichen, etwas wegnimmt. Alles, was nicht aussieht wie die fertige Statue, haut er weg, bis die Statue vollendet ist. Was hat das uns zu sagen? Gott ist unser Bildhauer. Er hat das Bild unserer fertigen Statue vor Augen, das Ebenbild seines Sohnes Jesus Christus, zu dem er uns formen möchte. Sein Werkzeug dabei ist die Wahrheit seines Wortes. Mit jeder Wahrheit aus seinem Wort, die wir erkennen und in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen, kann er etwas von uns wegschlagen, das das fertige Bild verdeckt und dieses so ein Stück mehr freilegen, sodass wir dem fertigen Bild immer ähnlicher werden. Im Gegensatz zum echten Bildhauer und seiner Statue wird Gott nur dann ein überflüssiges Stück Material nach dem anderen von uns wegnehmen, wenn wir dabei mitspielen. Biblisch ausgedrückt, wenn wir in seinem Wort bleiben und die Wahrheit erkennen und anerkennen. Dafür wird unser himmlischer Bildhauer aber nie zu viel wegnehmen und nie zu harte Schläge führen, sondern nur so viel, wie es für das fertige Bild notwendig ist. Bevor wir uns ansehen, was es konkret heißt, in seinem Wort zu bleiben und die Wahrheit zu erkennen, möchte ich uns einige Wahrheiten vor Augen führen, die bei einigen unserer typischen und häufig anzutreffenden Lebenslügen und Täuschungen, denen wir aufsitzen, entgegenstellen können. Die erste Wahrheit, die ich hier anführen möchte, ist: Der Tod Jesu Christi hat Kraft genug, um meinen natürlichen Egoismus zu besiegen. Und dazu die Verse aus dem Römer 6, ab Vers 6. Dort lesen wir: Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und in Vers 14 heißt es dann: Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir sind also nicht mehr hilflos unserem egoistischen, selbstbezogenen Wesen ausgesetzt. Wenn wir jetzt sündigen, dann nicht deshalb, weil wir es nicht besser wüssten oder nicht anders könnten, sondern weil wir dann in dieser konkreten Situation ungehorsam sind. Diese Aussage, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt ist, ist nicht etwa ein Diskussionspunkt für spitzfindige Theologen, sondern eine elementare Wahrheit, die wir täglich als Waffe einsetzen können, um der Versuchung zur Sünde den Stachel zu nehmen und ihr widerstehen zu können. Also den Spruch: Ich bin halt so und kann mich nicht mehr ändern, gibt's nicht mehr. Die Wahrheit ist: Du bist von der Macht der Sünde befreit. Eine weitere Wahrheit: Durch die Kraft des Heiligen Geistes macht Gott mich fähig, alles zu tun, was er mir gebietet und aufträgt. Immer wieder mal denken wir sicher, das ist mir eine Nummer zu groß, das ist zu schwer oder das kann ich nicht. Zum Beispiel, ich kann dieser oder jenen Person einfach nicht vergeben, da führt überhaupt kein Weg hin. Oder ich schaffe es einfach nicht, diese Beziehung aufzugeben. Oder ich kann mich einfach nicht mit dieser Situation abfinden oder mit meiner Lebenssituation zufrieden sein. Ich will auch solche Aussagen und die Situationen, die dahinter stehen, nicht einfach abtun und weiß, dass sie für Geschwister oft eine große Herausforderung sein können. Aber trotzdem gilt ein wesentlicher Verhaltensgrundsatz Gottes. Er fordert nichts in seinen Geboten und verlangt nichts in seinen Aufgaben für uns, zu dem er uns auch nicht seine Kraft und seine Befähigung dazu gibt. Wenn wir uns sicher sind, dass es nicht eigene Erwartungshaltungen sind, sondern wirklich dem Willen Gottes entspricht, dann müssen wir uns fragen: Kann ich nicht oder will ich einfach nicht? Bin ich hier noch gefangen? Kann es sein, dass ich nicht vergeben will, dass ich nicht bereit bin, die mir unangenehme Situation zu akzeptieren und dass ich mich einfach weigere, die vor Gott unrechte Beziehung aufzugeben? Die Wahrheit aus dem Wort Gottes sagt uns, zum Beispiel im 1. Thessalonicher 5,24, also 1. Thessalonicher 5,24, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Oder ebenfalls in diese Richtung Philipper 2,13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Die Frage für uns ist: Bleiben wir stehen bei unserem Blick auf unser Versagen und unsere Unfähigkeit oder vertrauen wir der Wirksamkeit dieser eindeutigen Verheißungen Gottes? Ein weiterer Punkt: Der Weg zu echter Freude ist, nicht mehr selbst bestimmen zu wollen. Fehlende Freude in unserem Leben ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir nicht wirklich frei sind. Unsere fehlende Freude ist nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern ein grundlegender Mangel und ein großes Hindernis für unseren Dienst und für unseren Auftrag, Licht in dieser Welt zu sein. Gott sieht fehlende Freude auch nicht als Kavaliersdelikt. Er tadelte schon die Israeliten diesbezüglich mit den folgenden Worten aus dem 5. Mose 28 zum Beispiel, Vers 46. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen immer da, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest in allem. Und auch im Neuen Testament hat die Freude die Form eines Gebotes. Im Philipper 4, Vers 4 lesen wir diesen bekannten Vers. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Sicher gibt es viele Gründe für mangelnde Freude in unserem Leben. Ein wesentlicher davon ist sicher, immer noch alles oder vieles in unserem Leben selbst bestimmen zu wollen, die Zügel nicht aus der Hand geben zu wollen. Daraus folgt unmittelbar, dass wir uns Sorgen machen, dass wir kontrollieren, beherrschen und manipulieren. Wir wollen immer noch unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche verwirklichen, und wenn Gott sie in seiner väterlichen Fürsorge für uns scheitern lässt, rebellieren wir und verstärken unsere eigenen Anstrengungen. Aber wir brauchen nicht alles im Griff zu haben. Wir brauchen auch nicht alles überblicken können, alles verstehen und einordnen können. Wir müssen auch nicht unbedingt unser bisheriges Leben restlos verstehen und alle Führungen Gottes in unserem Leben begreifen können. Das gilt auch für unser zukünftiges Leben. Wir müssen auch nicht die Menschen um uns her verändern und die Welt verbessern oder retten. Lassen wir doch Gott Gott sein, für unser Leben und für die ganze Welt. Die Wahrheit ist, er hat alle Fäden in der Hand. Er hat uns lieb und will das Beste für uns. Er macht in unserem Leben keine Fehler und übersieht auch nichts. Wenn wir uns weigern, die Kontrolle abzugeben, versuchen wir eigentlich, Gott die Arbeit wegzunehmen. Der Weg zur Freiheit ist, alle Kontrolle über unser eigenes Leben in seine Hände zu legen, alles selbst beherrschen wollen aufzugeben. Erst dann sehen wir, wie er tut, was nur er tun kann. Ein nächster Punkt. Die größte persönliche Freiheit für mich erreiche ich durch Unterordnung unter gottgegebene Autoritäten. Das klingt vielleicht erstmal wie ein Widerspruch, Freiheit durch Unterordnung. Und wir mögen dem zwar verstandesmäßig zustimmen, aber ist es nicht so, dass wir uns immer noch ein Stück vermeintliche Freiheit gegenüber diesen Autoritäten erkämpfen und sichern wollen, viel Kraft und Zeit für dieses Aufbegehren aufwenden, weil wir meinen, wir müssten unsere Ansprüche und Rechte verteidigen. In diesem Aufbegehren machen wir uns anfällig für Sünde und werden schnell zu Gefangenen unseres Zorns und Ärgers, unseres Nachtragens und nicht vergeben Wollens. Wenn wir uns diesen Autoritäten unterordnen, können wir ein ruhigeres Leben führen, Last der Verantwortung abgeben und uns den Rücken frei halten für das, was Gott wirklich für uns will, so wie es heißt. Ich glaube, den Vers haben wir heute schon mal gehört. Im 1. Timotheus 2, Abvers 1, so 1. Timotheus 2, Abvers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit, und um das geht es jetzt eigentlich, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Die Wahrheit ist, wenn wir gegenüber Eltern, Lehrern, Vorgesetzten, dem Ehemann und den Ältesten der Gemeinde die gottgewollte Haltung einnehmen, stehen wir unter Gottes besonderem Schutz und Segen. Wir werden frei von dem Druck gegen diese Autoritäten angehen und sie zum Besseren verändern zu wollen, und geben Gott damit den Freiraum, an diesen uns übergeordneten Menschen arbeiten zu können. Und gegenüber der Welt bestätigen wir damit Gottes sinnvolle Ordnungen und heben uns wohltuend ab von dem allgemeinen Zeitgeist des Kritisierens und Aufbegehrens. Und ich bin überzeugt, dass auch hier der Vers aus dem Philipper 8, 7 gilt, wenn wir so handeln. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Mein vorletzter Punkt: Gott ist es wichtiger, mich geistlich wachsen und seinem Bild ähnlicher werden zu lassen, als unsere Probleme zu lösen. Das ist eigentlich nur eine andere Formulierung des bekannten Verses aus dem Römer 8, ab Vers 28. Also Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wenn wir in Probleme und Schwierigkeiten geraten, dann ist es unsere natürliche Reaktion, nach Möglichkeiten zu suchen, sie möglichst wieder loszuwerden. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Die Frage ist nur, wie? Wenn wir uns gegen diese Schwierigkeiten wehren, werden wir ganz davon eingenommen, mit allen Mitteln einen Ausweg zu finden. Wenn uns das dann nicht gelingt, setzen wir dann schnell Gott auf die Anklagebank oder versinken in Hoffnungslosigkeit und Resignation. Oder die andere Möglichkeit, wir nehmen sie als Gottes Handeln in unserem Leben an und überlegen, wozu sie Gott in unser Leben gebracht hat. Damit ist das Problem noch nicht gelöst, aber wir können es aus Gottes Hand nehmen in dem Glauben, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen, wenn wir Gott lieben. Wir werden frei von dem Druck, Menschen aus unserer Umgebung oder unsere Lebenssituation als solche für unsere Schwierigkeiten verantwortlich machen zu müssen und haben zugleich die Perspektive, dass Gott uns damit verändern möchte, positive Eigenschaften in uns herausbilden möchte, wenn wir uns darauf einlassen. Wir werden frei von dem Druck, krampfhaft nach Lösungen suchen zu müssen. Jesus hat uns nicht erlöst, um unsere Probleme zu lösen, nach dem Motto: Glaube an Jesus, dann wirst du glücklich und gesund. Dieses Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium, das überall auf dem Vormarsch ist, hat nichts mit den Absichten Gottes zu tun. Er möchte, dass jeder Bekehrte geistlich wächst und dem Charakter Jesu ähnlicher wird und sein Wesen immer mehr an uns erkennbar wird. Das ist wichtiger als persönliches Wohlbefinden im Sinne eines unbeschwerten und sorgenfreien Lebens. Dazu gebraucht er Nöte in unserem Leben. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass die wesentlichen Wachstumsschritte in unserem geistigen Leben mit Problemen, Schwierigkeiten und Nöten verbunden waren. Noch einmal zur Erinnerung der Ausspruch von William MacDonald: Gott hat so großen Gefallen an dem Herrn Jesus, dass er den Himmel mit anderen füllen will, die so sind wie er. Betrachten wir doch einmal unser Leben mit allem, was uns widerfährt, aus dieser Perspektive, aus dem Blickwinkel Gottes für unser Leben. Dann werden wir unsere Probleme und Nöte mit anderen Augen sehen können. Die Wahrheit hier ist, wir werden frei, wenn wir ein Ja zu Gottes Willen haben, unseren Charakter hier in unserer konkreten Lebenssituation formen zu lassen nach dem Bild Jesu, damit wir einmal als geschliffene Edelsteine den Himmel bereichern können. Und ein letzter Punkt: Es geht bei allem nicht um mich, sondern allein um Gott. Wir kennen dazu sicher alle die Verse aus dem Kolosser 1, ab Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Deutliche Worte. Aber bestimmen diese Tatsachen unser Denken und unser Leben? Der moderne Zeitgeist ruft uns zu, es geht um dich, um dein Leben, mach das Beste draus. Jemand hat dazu einmal bemerkt, für die meisten Menschen sind die wichtigsten Menschen auf der Welt sie selbst. Ihr Leben besteht aus endlosen Variationen zum Thema Ich. Das hört sich krass an, aber sind wir als Christen gefeit davor? Wenn ich mein Leben betrachte, dann dreht sich ein Großteil meiner Gedanken, meiner Zeit und meiner Kraft, um meinen Beruf, meine Familie, mein Haus, meinen Besitz, mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, meine Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen und so weiter. Die Worte ich, mein, mir und mich spielen in unserem Gedanken- und Sprachwortschatz eine große Rolle. Wir neigen dazu, uns zum Zentrum unserer eigenen kleinen Puppenstubenwelt mit Häuschen und Garten zu machen und erwarten von anderen und vielleicht auch noch von Gott, dass sie eine passende Rolle darin spielen. Aber es geht eben nicht um meine kleine Welt, sondern um Gottes Handeln in und mit dieser Welt und um meinen Platz in diesem Handeln. Eine christliche Schriftstellerin und Pastorenfrau namens Susan Hunt hat das treffend folgendermaßen beschrieben. Die Weltgeschichte ist die Geschichte der Erlösung. Sie ist viel größer als ich. Ich bin nicht die Hauptperson im Drama der Erlösung. Um mich geht es nicht. Aber weil Gott so gut ist, gehöre ich dazu. Meine Handlung ist ein kleiner Teil des Ganzen. Es ist viel wichtiger, in dieser Geschichte eine kleine Rolle zu spielen, als in meinem eigenen schäbigen Werk als Star aufzutreten. Diese Geschichte umfasst das ganze Weltall und dauert die ganze Ewigkeit. Will ich meine Rolle darin akzeptieren und mit Freuden spielen, oder suche ich mir die kurzlebige, bedeutungslose Geschichte aus, die gar keinen Sinn ergibt? Eine provozierende Frage, die hier gestellt wird. Spiele ich eine zentrale Rolle in meiner eigenen kleinen Geschichte meines Lebens oder spiele ich die Rolle in der großen Geschichte der Erlösung, die Gott mir zugedacht hat? Sind wir bereit, diese Rolle zu spielen, die uns selbst vielleicht als undankbar und unbedeutend vorkommt, die uns aber Gott in seiner Allwissenheit und Weisheit als die einzig richtige und notwendige zugewiesen hat? Oder spielen wir lieber unsere Lieblingsrolle in unserem eigenen kleinen Lebensstück mit christlichem Bühnenbild? Ich weiß, dass diese Fragestellung überspitzt ist. Aber sie soll uns dazu ermuntern, uns und unser Leben nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern unser Leben aus der Perspektive des großen Handelns Gottes mit der Welt und mit uns zu betrachten. Dann werden wir uns und unsere Probleme, unser Versagen und unsere Schwächen nicht mehr so ernst nehmen müssen. Dann werden sich unsere Schwierigkeiten und Nöte relativieren und wir werden ihren Stellenwert anders einordnen können. Die Wahrheit ist, es geht nicht um mich, es geht nur um Gott und sein Werk. Diese Wahrheit wird unsere aktuelle Situation noch nicht verändern, aber sie wird uns verändern. Sie wird uns in dem Sinn frei machen, dass sie eine ganze Menge an Lasten und selbst auferlegten Bürden von uns nehmen kann. Zurück zum Anfang der Predigt. Nach dem Beispiel mit dem Bildhauer hatte ich gesagt, dass wir uns konkret ansehen wollen, was es heißt, in seinem Wort zu bleiben und die Wahrheit zu erkennen. Eins ist uns sicher allen klar: Das Kennen der Wahrheit allein ändert noch gar nichts. Es ist in der Regel nicht so, dass, wenn wir die biblische Wahrheit zu einem bestimmten Punkt kennen, jemand im Himmel den Hebel umlegt und wir schlagartig von einer bestimmten Gebundenheit frei werden. Dieses Freiwerden ist ein Prozess und ein Kampf um die Anwendung der Wahrheit, zu dem folgende Schritte gehören. Dazu nochmal die Verse aus dem Johannes 8, 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das erste ist also in seinem Wort bleiben als der einzigen Quelle der Wahrheit. In seinem Wort bleiben ist mehr als nur jeden Tag den Pflichtabschnitt aus einem Begleitheft zur Bibel zu lesen. Es heißt, in der Bibel zu Hause zu sein, im und mit dem Wort Gottes zu leben, die biblischen Wahrheiten zu einem Teil unseres Lebens zu machen. Zur Wahrheit erkennen gehört auch den Irrtum, die Lebenslüge, die Täuschung, die Ausreden, die uns gefangen halten, erkennen und uns eingestehen. Hier müssen wir es dem Geist Gottes zulassen, uns zu überführen. Durch sein Wort, aber auch durch unsere Geschwister. Wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu ermahnen und zu korrigieren und das auch anzunehmen. Viele Geschwister nutzen diese Möglichkeit nicht und nehmen sich dadurch eine wertvolle Hilfe. Wir müssen uns dann auch die Frage stellen, ob wir von einer bestimmten Gebundenheit auch wirklich frei werden wollen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass ich von bestimmten Dingen frei werden wollte, aber insgeheim doch noch irgendwie daran festgehalten habe. Diese Frage müssen wir uns ganz ehrlich beantworten, sonst blockieren wir uns selber. Was bedeutet nun Erkennen der Wahrheit? In unserem Sprachgebrauch bedeutet das Erkennen der Wahrheit, die Wahrheit als solche zu verstehen. Im hebräischen und griechischen Sprachgebrauch der Bibel bedeutet das weit mehr, nämlich die Wahrheit zu verstehen und zu tun. Das muss eine Einheit sein, sonst gibt es kein wirkliches, verinnerlichtes Erkennen der Wahrheit. Das heißt, das Erkennen wollen der Wahrheit erfordert auch immer unsere Entscheidung, das als richtig Erkannte auch zu tun. Mit anderen Worten, hier ist unser Glaubensgehorsam gefragt. Und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Freiwerden oft genau und nur an diesem Punkt scheitert und nicht etwa daran, dass das Leben als Christ so schwierig wäre. Um noch konkreter zu werden, wie muss das Ganze tagtäglich aussehen? Dazu ein Gebet aus dem Psalm 119, die Verse 29 und 30. Also Psalm 119, 29 und 30, dort lesen wir: Halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Ich habe erwählt den Weg der Wahrheit. Deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Die Wahrheit wird in den Situationen des Alltags nicht irgendwie über uns kommen, sondern wir müssen den Weg der Wahrheit erwählen. Das heißt, uns jeden Tag immer wieder neu bewusst für die Wahrheit entscheiden und der Lüge entgegenstellen. Das können wir aber nur, wenn sie uns gegenwärtig ist. Wenn wir, wie wir gerade gelesen haben, seine Weisungen vor uns gestellt haben. Wir können nur mit den Wahrheiten aus Gottes Wort den Lügen entgegentreten, die wir so verinnerlicht haben, wenn wir sie in den entsprechenden Situationen parat haben und als Waffe einsetzen können. Deshalb ist es so wichtig, in seinem Wort zu bleiben. Und in diesem täglichen Glaubenskampf dürfen wir darauf vertrauen, dass Gottes Wahrheit wirklich die Macht besitzt, uns zu verändern. Wir dürfen vertrauen, dass Jesus zu seinem Versprechen steht, dass sein Stellvertreter hier auf der Erde, der Heilige Geist, uns in alle Wahrheit leiten wird. Und schlussendlich dürfen wir darauf vertrauen, dass nach Philipper 2,13, haben wir heute schon mal gehört, Gottes ist, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Amen.